Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Freitag, dem 12. Dezember 2025. Der dritte Advent nähert sich und ich kann allen nur wünschen, diese wunderbare Adventszeit in vollen Zügen zu genießen, diese Mischung aus Hektik, Betriebsamkeit, sozusagen Ladenschluss, Aktivismus, der sich da überall zeigt, verbreitet und uns auch zu erobern droht, aber dazwischen eben immer wieder schon diese Inseln der Besinnlichkeit, eine ganz spezielle Phase eines Jahres, auf die ich mich immer wieder ganz besonders wirklich freue und man bedauert dann, wenn sie vorbei ist. Also genießen Sie es. Nachrichten aus dem Kanton Freiburg. Da tut sich jetzt einfach Ungutes. Und zwar sind da zwei Romans dabei, den Sprachfrieden als bedroht zu erachten. Warum? Weil man beabsichtigt, im Kanton Freienburg das Deutsche und das Französische als Amtssprache zu betrachten, und das möchten die nicht. Dadurch empfinden sie den Sprachfrieden bedroht. Und ich finde, dass dies den gut schweizerischen Einklang bedroht, was diese Romans hier im Kanton Freiburg veranstalten. Denn, vergessen wir nicht, während 800 Jahren war der Kanton Freiburg zweisprachig. Und jetzt sind die Französischsprachigen in der Mehrheit. Aber man kann doch auch den Deutschsprachigen ihren Raum lassen. Also ist genauso bescheuert wie bestimmte Vorstöße in der Deutschschweiz, das Französische zu diskriminieren, was wir ja eigentlich gar nicht wirklich machen, abgesehen jetzt vielleicht von einigen diskutablen Schulentscheidungen, Frühfranzösisch und so weiter. Aber das hier geht schon also ziemlich weit. Das Französische setzt sich ja durch. Also umgekehrt und unverständlich, dass man hier jetzt auch das Schweizerdeutsche nicht mehr als Amtssprache zulassen möchte. Botschafter Andreas Künne ist Geschäftsführer der Europäischen Union in Bern. Er ist seit einigen Monaten zugange. Ein etwas strenger Diplomat, möchte man vielleicht sagen. Und er gibt nun in einem NZZ-Interview großflächig Entwarnung. Dieser EU-Unterwerfungsvertrag, wie ich ihn nenne, sei unglaublich hervorragend und heldenhaft und Wilhelm Tell-mäßig von den Schweizern herausverhandelt. Ist immer gefährlich, wenn die Gegenseite den anderen lobt. Er habe brillant verhandelt. Also wenn man so brillant verhandelt hätte, dann wäre die andere Seite wohl nicht so euphorisch im Preisen dieser angeblich so brillanten Verhandlung. Er sagt, die Schutzklausel bezüglich Zuwanderung sei ein gewaltig griffiges System. Das wird jetzt in skeptischen Kreisen in der Schweiz massiv und stark bezweifelt. Und er sagt auch, dass die Zusicherungen der Europäischen Union bezüglich Stromabkommen, dass da also nur minimalinvasiv gehandelt werde, dass die Gemeinden, die Kantone nach wie vor ihre Freiräume hätten, die Stromversorgung zu gestalten, das seien verbindliche Zusicherungen, was allerdings Juristen bestreiten, denn sie sind nicht Teil der Verträge, sondern eben Zusicherungen, die man hat. Aber was ist der rechtliche Bestand dieser Zusicherungen? Außerdem sagt Botschafter Künne, die Zuwanderung, die Personenfreizügigkeit mit der Europäischen Union sei also ein unglaublicher Segen für die Schweiz, etwas vom Grossartigsten. Ein bisschen nach dem Muster vor dieser Personenfreizügigkeit hat das also kaum intelligentes und auch wirtschaftlich florierendes Leben in der Eidgenossenschaft gegeben. Die NZZ übrigens, der Journalist Tobias Gavafer ist der Meinung, und er ist sehr zuversichtlich, dass man diesen Unterwerfungsvertrag durchbringen werde. Also die NZZ hier ganz klar immer noch auf EU-Unterwerfungskurs. Dann haben wir ein Thema im Zürcher Zoo. Ich verweise übrigens auf die großartigen Kolumnen von Severin Dresden. Das ist der Direktor des Zürcher Zoos. Die Leute machen da oben einen ganz tollen Job. Und jetzt sind sie dabei, eine riesige Voliere zu konstruieren. Mit raffiniertesten Techniken werden da Säulen hochgezogen. Also ein sehr beeindruckendes Bauwerk, das da im Entstehen ist. Aber jetzt gibt's Zoff, denn eine Schweizer Firma hat da nach Auffassung des Zoos nicht sachgerecht gearbeitet, etwas falsch konzipiert, und jetzt möchte der Zoo dieser Firma den Auftrag entziehen. Was aber für die Firma faktisch ein Todesurteil bedeutete. Jetzt kann ich nicht entscheiden, wer hier richtig liegt. Aber ich möchte auch im Sinne der vorweihnachtlichen christlichen Nächstenliebe sozusagen und auch der Toleranz dazu mahnen, es hier nicht zum Äußersten kommen zu lassen. Also vielleicht kann man ja mit dieser Firma eine Einigung finden. Und es steht ja Aussage gegen Aussage. Es muss doch möglich sein, ohne faktisches Todesurteil, dass da eine Firma hops geht, dieses Problem zu lösen. Dann ist die ETH Zürich, also die stolze eidgenössische technische Hochschule, auf politisch fragwürdigen Wendekreisen unterwegs. Wir haben darüber berichtet in der Weltwoche. Es entsteht ja ein neues Politberatungsinstitut unter der Führung eines Deutschen, der eng zusammengearbeitet hat mit dem gescheiterten deutschen Wirtschaftsminister Habeck. Der ist jetzt quasi ausgelagert worden, abgelagert oder wie auch immer, an der ETH. Und man möchte hier ein Institut gewissermaßen des Zusammenspannens von Wirtschaft und Politik errichten, was ja an sich schon zutiefst fragwürdig ist, weil damit natürlich sowohl die Wissenschaft verpolitisiert wird, wie auch die Politik verscheinwissenschaftlicht, und am Ende verlieren beide, sowohl die Wissenschaft wie auch die Politik. Und jetzt hat die ETH wieder Negativschlagzeilen gemacht mit einem Symposium, mit einer Tagung, die stattgefunden hat am Zürcher Kunsthaus. Die Räume wurden da zur Verfügung gestellt. Und da haben eine ganze Corona von Experten hat da sich fürchterlich aufgeregt über die Nibelungentreue Deutschlands zu Israel. Jetzt kann man ja diese Position vertreten. Aber was heikel ist, um es sehr vorsichtig auszudrücken, und ich stelle da ab auf Berichterstattungen in den Medien, was natürlich heikel ist, was überhaupt nicht geht, ist, dass diese Podien dermaßen einseitig zusammengesetzt wurden. Bis hin also zu Leuten, die dann den Holocaust relativiert haben, auch um es irgendwie vorsichtig auszudrücken. Also dieses Hineinpfuschen einer naturwissenschaftlich hoch angesehenen Bildungsinstitution in die Politik, diese Positionierung der ETH jetzt auch in solchen Fragen, das Einmischen sich auch da in fremde Länder als eidgenössische Anstalt, ist ja nicht einfach ein privates Unternehmen. Als Privatmann, als private Medienfirma kann ich mich jederzeit in deutsche Belange einmischen. Hoffe, ich mache das einigermaßen vernünftig und so, dass es für die Deutschen erträglich ist. Ich meine es ja auch gut, ich bin kein Gegner Deutschlands. Ich finde auch nicht, dass man bestimmte Parteien oder Politiker sozusagen aus dem politischen Wettbewerb ausschließen sollte. Ich bin weder militant gegen links noch militant gegen rechts. Ich bin im Gegenteil dafür, dass man in der Demokratie eben miteinander diskutiert und versucht, sachlich eben die besten Lösungen herauszuarbeiten, dass dann am Schluss der Bürger entscheiden möge. Das ist ja das Wesentliche an der Demokratie. Aber was wir hier eben sehen, ist ein äußerst einseitiges, darüber hinaus auch noch sich einmischen als eidgenössisch-technische Hochschule. Und das geht natürlich überhaupt nicht, diese Verpolitisierung. Und etwas, was ich auch mit großem Stirnrunzeln verfolgt habe, vielleicht haben Sie es gesehen, ist dieser Werbespot, der Digitalfirma, ist so eine Handelsfirma, Galaxus, Schweizer Firma, und die macht jetzt in Deutschland Werbung mit einem YouTube-Video, das ziemlich zu reden gibt, und da kommt so eine Influencerin mit sehr kurzem Rock und sehr freizügigen Beinen, sitzt die da auf einem Stuhl, fast schon einigermaßen lasziv, muss man ehrlicherweise sagen, mit so einem Kleber auf dem Kopf. Das ist dieses Spiel, wo sie erraten müssen, was steht da bei mir auf dem Kleber da, und dann steht da drauf natürlich Galaxus, und sie sinniert dann, stellt Fragen an ein imaginäres Publikum, ja, bin ich das, ist es das, gehe ich in die Richtung, und da fallen dann auch ein paar sehr geschmacklose und unfreundliche Äußerungen, unzweifelhaft gemünzt auf Alice Weidel, die AfD-Co-Chefin. Muss Ihnen sagen, ich finde das total billig, ich finde das wohlfeil, ich habe größten Respekt von Frau Weidel. Ich meine, was die alles einstecken muss an ungerechtfertigter Verunglimpfung, klar, sie teilt auch aus, politisch, aber hart an der Sache, aber die wird also wirklich fertig gemacht, ausgegrenzt und aufs Übelste beschimpft. Und jetzt kommt also auch noch ein Schweizer Unternehmen, das glaubt, damit Geschäfte machen zu können, dass man bei diesem schlechten, aus meiner Sicht undemokratischen Verunglimpfungsstil auch noch mitmacht und so eben auf billigste Art und Weise punktet, finde ich nicht in Ordnung. Finde ich schlecht. Und dahinter steckt ja auch ein letztlich für schweizerische Verhältnisse völlig undemokratisches sich lustig machen, beziehungsweise eine regelrechte Verachtung des Wählers. Es sind ja Millionen von Wählern, die Frau Weidel die Stimme geben. Und was ist jetzt eigentlich los, wenn wir in der Schweiz, aus der Schweiz heraus, auch noch glauben müssen, bei dieser politischen Korrektheit mitzumachen? Ich meine, wir haben uns nicht einzumischen in die deutsche Innenpolitik. Aber was wir machen können, ist vielleicht ein bisschen demokratische Impulse, um das Wort Nachhilfe zu vermeiden. Und zur Demokratie nach Schweizer Art gehört, dass eine legale, legitime, von Millionen von Leuten gewählte Partei, mittlerweile vermutlich die stärkste Partei in Deutschland, sicherlich die größte Oppositionspartei, eine Minderheit, dass man die mit Respekt behandelt und sich da nicht auf die Seite der Mehrheit schlägt, im Glauben, man sei jetzt da ein besonders mutiger Mensch und dann auch noch sich die Schuhe daran abstreift. Finde ich wirklich nicht gut für ein sonst ja sehr erfolgreiches und tolles Schweizer Unternehmen. Das muss man hier sagen. Dann haben wir noch Nachrichten aus dem Bundeshaus. Bürgerliche suchen im Streit zwischen Keller, Sutter und UBS den Befreiungsschlag. Erstmals liegt ein Kompromissvorschlag vor. Ich finde das natürlich komplett irrig, die Vorstellung, dass man mit höheren Kapitalvorschriften, das Motiv ist eben falsch, eine UBS so sicher machen kann, dass sie nie mehr in Schwierigkeiten kommt. Das ist ja das Motiv dieser Eigenkapitalvorschrift. Man möchte verhindern, dass der Bund diese Bank einmal retten muss. Aber wenn Sie verhindern wollen, dass eine Bank gerettet werden muss, dann müssen Sie die Bedingungen so schaffen, dass diese Bank, wenn sie einmal schlecht gemanagt wird, was sie im Moment glücklicherweise nicht wird, dass diese Bank bankrott gehen kann, wie jedes private Unternehmen. Kein Medienbetrieb bekommt Staatshilfe. Kein Quartierlädeli, kein KMU. Die stehen und fallen mit der unternehmerischen Leistung. Und wenn die Leistung nicht mehr da ist, dann geht die Firma in die Binsen. Fertig, aus, Ende, Amen. Können Sie das Kreuz errichten? Und das muss auch für Banken gelten. Und die Vorstellung, die Überlegung, dass man die Eigenkapitaldecke so hoch macht, dass dieser Bank nichts mehr passieren kann, ist natürlich Ausdruck der irrigen Idee, ein Unternehmen unsterblich machen zu wollen. Sozusagen durch Auflagen zu verhindern versuchen, dass diese Firma jemals wieder in Schwierigkeiten kommt. Und das ist die Ausschaltung der Marktwirtschaft. Und das geht nicht. Dann ist es faktisch ein Staatsbetrieb oder ein Betrieb, in dem auch niemand hohe Löhne kassieren darf, weil dann haben sie auch nicht das unternehmerische Risiko. Ich finde den Vorschlag von Christoph Blocher, obwohl der in der aktuellen Weltwoche von unserem Finanzexperten Hans Kaufmann zerpflückt wird, finde ich trotzdem den Vorschlag, die Bank so aufzutrennen, dass eben diese einzelnen Geschäftseinheiten, und es geht ja vor allem um die amerikanische Geschäftseinheit, um das Investmentbanking, dass das eben bankrott gehen kann, ohne das Schweizer Geschäft mit all seinen Geschäftskunden, Privatkunden in den Abgrund zu reißen. Das scheint mir die logischere Überlegung zu sein. Ob die Amerikaner das akzeptieren, so eine Aufspaltung, das wird immer wieder gesagt. Aber man kann ja auch diesen Teil, muss man ja gar nicht UBS nennen, man kann ja da eine vollständige Trennung der Bereiche vornehmen mit unterschiedlichen Aktien. Aber das wollen natürlich auch, sage ich mal, die Manager nicht, weil dadurch wird die Bank kleiner und dadurch verdienen sie auch weniger. Also hier gibt es verschiedene Interessenskonflikte, die man anschauen muss. Aber sicherlich ist, und da hat die UBS recht, dieses gewaltige Eigenkapital-Dogma, das da errichtet wird in Bern, das ist sicher auf der falschen Seite. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily Schweiz. Merci vielmal. Ich melde mich gleich zurück mit den internationalen Nachrichten. Bleiben Sie dran und genießen Sie den heutigen Freitag. Schon bald ist wieder Wochenende und wir können uns ja auf die Kerzen freuen im Kreise unserer Liebsten, unserer Haustiere oder manchmal auch in stiller Andacht selber für uns die Zeit genießen. Bis dann, alles Gute.